Ja, eine wunderschöne gute Morgen. Es freut mich sehr, dass wir heute gemeinsam vor dem Tisch des Herrn kommen dürfen als Gemeinde. Und so dachte ich, dass ich wieder mal das Thema durchnehme, das Abendmahl, und mit dem Vergleich zum Passa, was der Herr damals das Volk Israel gab. Aber vorher möchte ich noch mal mit uns beten. Aber Vater, danke für diesen heutigen Morgen. Danke, dass der Grund, dass wir heute Morgen zusammenkommen, deine Liebe ist. Deine Liebe, der du uns offenbart hast durch deinen Sohn Jesus Christus. Deine Liebe, der du uns offenbaren wolltest, weil du uns so sehr geliebt hast. Danke, Herr, dass wir durch Gnade heute Morgen gemeinsam vor dir kommen dürfen. Danke, Herr, dass wir dein Wort haben. So beten wir, Herr, öffne du unsere Augen, damit wir sehen die Wunder aus deinem Wort. Amen. Der Herr, unser Herr Jesus Christus, er gab uns zwei Sachen, die wir in gewisser Hinsicht erfüllen sollten, weil wir Kinder Gottes sind. Das eine ist die Taufe. Die Taufe ist ein einmaliger Akt, wo wir proklamieren durch die Wassertaufe, dass wir gestorben sind. Und nicht mehr wir leben, sondern Christus lebt in uns. Wir proklamieren, wir waren verloren. Und durch Gottes Gnade, durch die Liebe Gottes, der er uns offenbart hat, durch seinen Sohn, sind wir zu Kindes Gottes geworden. Und genau darum, nicht ich lebe, Herr, sondern Christus lebt in mir. Es ist eine Proklamation an die Gemeinde, an die unsichtbare und sichtbare Welt, an die, die draußen sind, ich gehöre Christus. Es ist nicht irgendein Ritual, die man halt machen muss, sondern es hat eine tiefe Botschaft in dies. Ich gehöre Christus. Es ist nicht nur, okay, wir machen es halt, weil der Herr befohlen hat. Also wir müssen sehen, wir proklamieren alle, an die ganze Dämonenwelt, ich gehöre nicht mehr euch. Ich gehöre Christus. Ich bin gestorben. Und es ist eine persönliche Botschaft an einem, eine Stärkung durch dieses Zeugnis. Ich will nur noch Christus gehören. Aber wie wir halt sind, wir Menschen, wir vergessen schnell. Wir sind schnell in unser Alltag. Und so gab uns unser Herr auch ein heiliges Abendmahl, das Passa, als Erinnerung. Uns immer wieder zu erinnern, was damals geschah. Vielleicht auch zu erinnern, was wir damals durch die Taufe, wo wir gläubig geworden sind, proklamiert haben. Und so wollen wir jetzt einen kurzen Blick in das Passa hineinwerfen. Und über das Passa lesen wir ja in 2. Mose Kapitel 12, aber zeithalber werde ich jetzt nicht diesen ganzen Abschnitt lesen. Aber in 2. Mose Kapitel 12 haben wir dieses Ereignis, wo das Volk Israel ja über Jahrhunderte in der Sklaverei war. Unter dem Joch der Ägypten. Sie waren nicht frei. Und dann schickt Gott oder beruft Gott ein Mose. Gott beruft Mose nach 40 Jahren, wo er in der Wüste vorbereitet wurde durch Gott. Wo er 80 Jahre alt war. Dieses Volk, das Volk Israel. Das auserwählte Volk Gottes aus der Sklaverei herausholen, hin zu Land Kanaan, in die Freiheit. Und in 2. Mose 12 lesen wir, wie Gott diese Passamal einführt. Diese Passamal, wo einmal jährlich dann durchs Volk Israel gefeiert wird. Und ich möchte da 5 Punkte ganz kurz uns weitergeben. Das erste Punkt: Aus Gottes Anordnung musste jeder Hausvater damals ein Lamm schlachten und mit dem Blut des Lammes die Türpfosten seiner Haustüre bestreichen, und zwar die obere Schwelle und die beiden Seitenpfosten. Es musste ein Lamm ohne Fehler sein. 2. Mose 12, Vers 5 und die Bestätigung im Neuen Testament 1. Petrus 1, Vers 19. Das erste Punkt. Zweiter Punkt, in dieser Passafeier durfte kein Sauerteig im Hause sein. Gar kein Sauerteig. Und das halten die Juden ja bis heute sehr, sehr präzis. Es ist eine ganze Zeremonie, wie sie dann den Sauerteig vom Haus entfernen und so weiter. Aber wir werden sehen, diese Sauerteigentfernung ist ganz klar auch eine geistliche Botschaft fürs Volk. Auch dies als Erinnerung. Der dritte Punkt, was da erfüllt werden sollte, es durfte ein Fremdling, also ein Nicht-Israelit, durfte nicht am Passamal teilnehmen. Der vierte Punkt, das geschlachtete und schlussendlich gebratene Lamm, an dem kein Bein, daher Knochen gebrochen werden durfte, musste an diesem Abend ganz gegessen werden. Und wenn es nicht ganz gegessen wurde, musste es verbrannt werden. Und der fünfte Punkt, das Mahl musste in Wanderkleidung gehalten werden. Ja, warum gab Gott ihnen diese Art Feier? Die Lektion für Israel war folgendes. Israel sollte durch dieses Geschehen eine sehr ernste Wahrheit lernen. Gottes Volk soll aus freien Menschen bestehen. Darum geht der Erlösung aus Ägypten das Passa voraus. Erst kommt die Erlösung, dann der Dienst. Erlöste gehörten nicht mehr in Ägypten, nicht mehr unter der Sklaverei. Lektion 1. Die zweite Lektion, es durfte kein Sauerteig im Haus sein. In der Bibel ist der Sauerteig meistens ein Bild für die Sünde. Ein wenig Sauerteig, so steht's, versäuert den ganzen Teig. Die kleinsten Sünde kann zu großen Bindungen führen. Darum fegt den alten Sauerteig aus. 1. Korinther 5, Vers 7. Das heißt, löst euch von jeder erkannten Sünde. Von jeder erkannten Sünde. Von jeglicher Abhängigkeit von Sünde. Entfernt alles, was euch trennt von Gott. Entfernt jegliche Bindung an etwas Irdisches, an einem Verhalten, der nicht schlussendlich zur Ehre Gottes ist. Und so war dieses Bild der Entfernung des Sauerteig. Seid rein vor Gott. Eine dritte Lektion, nur Angehörige des Volkes Israel durfte am Passamal teilnehmen, also Menschen, die durch die Beschneidung dem Volke Gottes zugeordnet waren. Das lesen wir in 2. Mose Kapitel 12, die Verse 43 bis 50. Die Ägypter, sie waren Heiden, die nicht nur fern waren von dem lebendigen, einzigen, wahren Gott, sondern Menschen, die in ungebrochener, vergebene Sünde und Schuld lebten. Solche hatte keiner Teil am Passamal. Und die vierte Lektion, Israel, das als Gottes Volk um das geschlachtete und zubereitete Lamm versammelt war, musste das ganze Lamm essen. Als begnadigtes, durch das Blut gedecktes und in Sicherheit wohnendes Volk nährte es sich vom geschlachteten Lamm, das ihm zum Begnadigung und Rettung gegeben war. Das Mahl musste in Wanderkleidung gehalten werden. Das heißt, gemäß der damaligen Sitte, mit geschürzten Kleidern, Sandalen an den Füßen, den Stab in der Hand und so weiter. Heute würden wir vielleicht Wanderkleider haben, diese gute Wanderschuhe, wo wir da in der Schweiz ja so gern haben, ja. Und heute auch Wanderstöcke, wie damals. Also es war, was für eine Botschaft. Es war als die Hinwegeilenden. 2. Mose 12, Vers 11. So wie Abraham nur in Zelten wohnte und später auch Jesus nur unter uns zeltete. So sollten damals die Israeliten sich dessen schon bewusst sein, dass sie Wanderer zwischen zwei Welten waren. Wir haben jetzt wahrscheinlich schon gemerkt, wie viel diese Passamal damals, diese Passafest damals, uns auch heute zu sagen hat. Passa heißt ja vorübergehen. Wo diese Strafe über Ägypten kam. Und dieses Haus, wo das Blut auf den beiden Seiten, den Pfosten, drauf war und oben, auf dieses Haus kam nicht der Strafe Gottes. Diese Strafe ging hinüber. Und das heißt Passa, Pessach in Hebräisch. Passa, vorübergehen. Durch das Passageschehen zog Gott eine Trennungslinie zwischen Israel und Ägypten. Er verschonte Israel vor dem Gericht, das er über Ägypten brachte. Das Blut war Zeichen und Deckung. Damit hat Gott Israel eingeprägt, das Blut ist deine Rettung. Nur durch ein vollkommener Lamm, nur durch vergossene Blut wirst du Errettung bekommen. Das Blut ist deine Rettung. Er schied Israel von seinem harten Bedrängen und brachte es aus der Knechtschaft in die Freiheit. Und er machte das befreite Volk zu seinem Bundesvolk. Das ist kurz zusammengefasst die Bedeutung des ersten Passamals, wo Gott Israel damals gab und wo Jesus selbst auch gefeiert hat. Wir lesen dreimal, dass Jesus in Jerusalem ist und dort den Passa feiert. Und dann am letzten Passa auf Erde gab er uns diese Passafeier, diese Abendmahlfeier, so wie wir es heute auch feiern werden. So kommen wir jetzt zum Neuen Testament und wir haben ja den Text gelesen, der Gott einem Paulus eigentlich gegeben hat. Das heilige Abendmahl kommt im Neuen Testament in Matthäus, Markus und Lukas vor, also in die sogenannte synoptische Evangelie. Das sind die Evangelien, die sich in gewisser Hinsicht auch wiederholen, aber andere Schwerpunkte haben. Im Johannesevangelium aber lesen wir eigentlich den längsten Abschnitt in Bezug auf diese letzte Abendmahl, nicht aber über diese Einsetzung des Abendmahls. Im Johannesevangelium haben wir ja die Kapitel 13 bis 17. Kapitel 13 beginnt mit diesem einmaligen, wunderbaren Zeugnis Jesus, also dieser Handel Jesus an den Jüngern, wo er ja ihre Füße wäscht. Es war eine tiefe Lektion für den Jünger. Eine Lektion der Demut, eine Lektion, so wie Christus unter euch war, so seid auch ihr untereinander. Seid bereit, demütig einander zu begegnen. Seid bereit, in allem dem Herrn zu dienen. Und diese Gesinnung, diese Demut, es war für die Jünger unbegreiflich, was Jesus damals tat. Weil für ihnen war klar, jemand musste eigentlich diesen Dienst schon machen. Aber es war damals, und da sehen wir auch die innere Einstellung der Jünger, sie kamen in diesen Raum hinein und damals waren die Füße ziemlich schnell dreckig. Es war nicht so wie bei uns, gepflasterte Straßen und Trottoir und so weiter. Es war alles, das Klima war trocken, Staub und ziemlich schnell waren die Füße sehr, sehr dreckig. Jemand musste diese Aufgabe machen. Keiner der Jünger hat sich berufen gefühlt für diese Aufgabe. Eigentlich eine Tragödie. Eigentlich, ja. Aber unser Herr in seiner Liebe, in der Art, wie er auf Erde kam, in Demut, in Knechtgestalt, er, der Schöpfer vom Himmel und Erde, tat dies für seine Jünger. Petrus konnte es nicht akzeptieren, er wollte es nicht akzeptieren, aber wir müssen nicht vergessen, auch Petrus wollte diesen Dienst nicht machen. Jesus tat es, er tat noch viel mehr. Aber so haben wir den letzten Abendmahl angefangen mit Johannes Kapitel 13 bis Johannes 17, dieses wunderbare Gebet Jesu für seine Jünger. Aber über das Abendmahl lesen wir in Matthäus, Markus und Lukas. Und wo? In 1. Korinther Kapitel 11, Vers 23 bis 25. Ein Text, wo schon gelesen wurde. Und die theologische Forschung ist der Meinung, dass die älteste Aufzeichnung über das heilige Abendmahl von Paulus stammt. Interessanterweise, ja. Von Paulus stammt, 1. Korinther 11, aus der Überlieferung der Evangelisten hält sie den Text des Markus für den Ältesten, also Markus Kapitel 14, die Verse 22 bis 25. Man nimmt an, dass der Markus-Bericht bereits vorlag, als Matthäus und Lukas ihren eigenen Bericht verfassen. Matthäus 26, die Verse 26 bis 29 und Lukas 22, die Verse 15 bis 20. Lukas war bei der Einsetzung des heiligen Abendmahls nicht zugegen. Logischerweise, ja. Da er aber zeitweilen den Apostel Paulus auf seiner Missionsreise begleitete, wie wir aus der Apostelgeschichte wissen, so ist es anzunehmen, dass er die paulinische Fassung der Abendmahlworte übernommen hat. Aber Paulus hat die Einsetzung des heiligen Abendmahls auch nicht persönlich erlebt. Er war ja nicht dabei, er wurde erst viel später berufen. In seinem Bericht in 1. Korinther Kapitel 11, Vers 23 betont er, dass er die Abendmahlsworte vom Herrn selbst empfangen habe. Also in dem Fall stehen wir sicher bei Paulus auf einem festen Grund, natürlich bei den anderen Evangelien auch. Und Paulus bekam diese Einsetzung des Abendmahls direkt vom Herrn. Und sie gilt für uns als Gemeinde. Jetzt dürfen wir mit Recht diese Frage stellen, ja, warum hat Paulus neben den Evangelisten eine eigene Abendmahlsüberlieferung bekommen? Die Antwort, glaube ich, ist nicht so schwer. Paulus war der Heideapostel. Als Heideapostel, oder besser gesagt, die Heiden wussten ja nichts vom jüdischen Pass, mindestens die meisten Heiden nicht. Der Apostel kann deshalb bei den Heiden nicht einfach an jüdische Traditionen anknüpfen, wie dies bei den Christen aus dem jüdischen Volke der Fall war. Es ist deshalb bedeutsam, dass Paulus das heilige Abendmahl nicht einfach von den Aposteln übernommen hat, wie er bewusst klar in 1. Korinther 11, Vers 23 betont. Und ich möchte es nochmal lesen, 1. Korinther 11, Vers 23. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe. Ich habe vom Herrn empfangen und habe es euch weitergegeben. Ein Feier, ein heiliger Feier, das Feier des Abendmahls, ein Feier für die Gemeinde. Wir haben den Text ja schon gelesen, die Verse 23 bis 29. Und wir lesen da, der Herr nahm das Brot und dankte. Der Herr nahm das Brot und dankte. Das war nicht das typische vielleicht Mahlzeitgebet, der Jesus ja auch tat. Jesus tat es, Paulus tat es, darum machen wir es ja auch. Es ist nicht nur als reine Tradition, sondern wir haben die besten Vorbilder. Unser Herr selbst tat es. Aber da, an diesem letzten Abendmahl, hat es eine sehr tiefe Botschaft gehabt für die Gemeinde, für die Jünger damals. Für was dankte der Herr? Für was dankte der Herr an diesem einen Abend? Ich glaube sicherlich dafür, dass der größte Augenblick der Weltgeschichte gekommen war. Der größte Augenblick, in dem Gott der Vater den von Ewigkeit her gefassten Ratschluss der Erlösung der Welt und der Menschheit nun dem Höhepunkt zuführte, in einem Opfer ohnegleichen. Das ist der unübertreffliche Ausdruck für die Heiligkeit und Herrlichkeit der Liebe Gottes ist. Jetzt ist es gekommen. Jetzt wird es erfüllt. Dies, was Gott schon vor Grundlegung der Welt geplant hat, festgesetzt hat. Jetzt war die Stunde gekommen, wo der Vater seinen Namen verklärte und die Worte Jesus an seine Jünger Wirklichkeit würden. Johannes 10, die Verse 17 und 18. Johannes 10, 17 und 18. Wo wir lesen: Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Jetzt kommt dieses eine Ereignis, das größte Ereignis der Weltgeschichte. Gott wurde Mensch und er kam, warum? Um zu sterben. Und so dankte Gott für das Brot, dankte Jesus für das Brot. Und er sagt, mein Leib. Jesus dankte, dass Gott ihn zur Erfüllung des göttlichen Heilswillens und zur Verherrlichung des heiligen Namens Gottes ersehen hatte. Und dann, er dankte, für was? Für das Brot. Nehmt es, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Solche tut's zu meinem Gedächtnis. Dieser Kelch ist das Neue Testament in meinem Blut. Solche tut's, so oft ihr's trinkt, zu meinem Gedächtnis. Jesus hat eine vollkommene Sünde, Sieg über die Sünde gebracht. Eine vollkommene Sieg. Wenn er sagt, mein Leib für euch gebrochen. Was heißt das? Was heißt dies ganz praktisch für mich persönlich als Christ? Für meinen Alltag? Was heißt es, wenn ich heute dies durch das Einnehmen des Brotes, was proklamiere ich da? Was ist diese Botschaft, wo ich durch dies mir selber auch weitergebe und auch an jeder andere? Wenn er sagt, mein Leib für euch gebrochen, dann bedeutet das in einem tiefen Sinn, ihr braucht nicht gegen die Sünde anzukämpfen. Jetzt denken wir, ich komme noch. Ihr braucht nicht gegen die Sünde anzukämpfen, ihr schafft es doch nicht. Stellt euch ganz auf die Seite des Sieges, dann ist der Sieg euer. Ich habe alles für euch getan. Ich habe meinem Leib für euch in den Riss gegeben, den die Sünde verursacht hat zwischen euch und Gott der Vater. Ich habe mich für euch gegeben. Ich habe alles vollbracht. All dies, was Gott verlangt hat, was Gott verlangt, habe ich vollbracht. Aus dieser Sicht heraus ermuntert ja Paulus in Römerbrief Kapitel 6, Vers 11, Römer 6, 11. Also auch ihr haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Nicht ich lebe, Christus lebt in mir. Die Sünde ist tot. Sünde hat keine Kraft mehr über mich, weil Jesus Christus es für mich am Kreuz von Golgatha verbracht hat. Jesus will sagen, verlasst euch völlig darauf, dass ihr als Angehörige Jesu Christi der Sünde gestorben seid und mit Jesus Christus lebt, der die Sünde am Kreuze erledigt hat, eins für allemal. Schaut nur auf den Sieg und keine Macht der Sünde kann euch mehr knechten oder versklaven. Wer auf den Sieger blickt, wer auf Jesus blickt, der ist wirklich frei von der Sünde Macht. Nehmt einfach Jesus Sieg für euch wahr. Jesus will sagen, so wie ich euch jetzt auffordere, das Brot zu nehmen und zu essen, so sollt ihr auch mich in euch aufnehmen und der Erlösung teilhaftig werden, die durch mich geschieht. Jesus, der einzige Weg, bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater, denn durch mich. Durch dies, was am Kreuz geschah. Sein Leib für uns gebrochen. Und dann der Kelch. Dieser Kelch ist das Neue Testament und das neue Bund in meinem Blut. Und der Hinweis auf diesen Bund haben wir ohne Zweifel in Jeremia 31, Vers 31. Schon da wird das Volk Israel gesagt, es wird ein neuer Bund kommen. Und Hebräer Kapitel 8, die Verse 8 bis 12, könnt ihr das gerne nochmal zu Hause forschen, weil oft wird ja gesagt, das neue Bund ist eine christliche Erfindung. Nein, es ist eine göttliche Wahrheit. Eine göttliche Wahrheit, der Gott schon voraus im Alten Testament sagt, es kommt eine Zeit, eine neue Bundes. Und jetzt ist dies gekommen. Es geht um den schlussendlich endzeitlichen Heilswillen Gottes. Jesus sah die Verwirklichung dieses Heilswillens als seine Aufgabe an. Die Erfüllung in Christus. Sein blutiger, grausamer Tod ruft die neue Gottesordnung ins Leben. Der Abendmahlskelch soll ihn vergegenwärtigen. Es ist der Bund, auf dem das Geheimnis unserer Gnadenswahl und Erlösung beruht. Im Alten Testament wurden die Bündnisse, die Gott mit den Menschen machte, mit Blut bestätigt oder versiegelt. Das galt vor allem für den Bund Gottes mit seinem Volk Israel. Alle Bündnisse des Alten Testaments, alle, waren aber nur Hinweis auf was? Waren Schatten eines zukünftigen, vollkommenes, und zwar des ewigen Bundes, den Gott mit den Menschen machen wollte, machen wird. Auf diesem Bund weist Jesus hin, dass sein Blut ist das Siegel des ewigen Bundes. Ohne Blut kein Bund. Das Blut musste vergossen werden. Lamm Gottes für uns gestorben. Nur durch Blut wurde die Gemeinschaft mit Gott erlangt. Nur durch Blut wurde die Gemeinschaft mit Gott erlangt und um des vergossenen Blutes willen durfte man mit Gottes Gnade rechnen. Das Blut des Lammes ist das gewaltige Lied der gesamten Heiligen Schrift. Von Anfang der Bibel bis zu ihrem Ende sehen wir diese Blutslinie. Dieser Heilsplan Gottes. Wie kostbar ist diese Gottesopfer? Wenn wir bedenken, dass das Blut von Millionen von Tieren im Alten Testament, von Millionen von Tieren zur Deckung und Beseitigung der Sünde der Menschheit nicht ausreichte, sondern nur was? Eine Schatten des kostbaren Blutes Jesu Christi ist. Wie viel Schmerz und Todeskampf war schon mit jedem einzigen Tieropfer verbunden? Wie aber war es erst bei Jesus Christus, der als der Heilige die Sünde der verlorenen Welt auf sich nahm? Das Abendmahl ist der Ausdruck der engsten Gemeinschaft der Gläubigen mit Christus und untereinander. Und Geschwister, dieser Punkt ist sehr wichtig. Dieses Verständnis, was Jesus für uns tat, was heißt es jetzt für uns? Jeder Gläubige, der im heiligen Abendmahl, ich sage immer wieder heilige Abendmahl, warum? Weil es ist ein heiliger Abendmahl. Etwas von Gott für uns gegeben. Heilig heißt ja abgesondert. Und so ist es auch. Jeder Gläubige, der im heiligen Abendmahl in Gemeinschaft mit Christus steht, ist auch zugleich in die Gemeinschaft der Mitchristen oder anders ausgedrückt in die Gemeinschaft der Heiligen gerufen. Das heilige Abendmahl ist eine außerordentliche Stärkung der Gemeinschaft,
der Bruder, die geschwisterliche Liebe und die Einheit der Kinder Gottes. Nirgendwo kommt die Einheit der Kinder Gottes, der Gläubigen aus der Gemeinde Jesu Christi, stärker zum Ausdruck als im heiligen Abendmahl. Nirgendwo. Es ist keine Nebensache, Geschwister. Es ist nicht etwas, okay, heute gibt es Abendmahl, da bin ich auch mal dabei. Oh nein. Es hat eine tiefe Botschaft. Weil Kinder eines Vaters gehören zusammen. Also sind die mit Christus in Gemeinschaft lebende Gläubigen auch wie eine Familie, die Familie der Kinder Gottes, verbunden durch die Blutsbande des Blutes Christi. Und dies proklamieren wir, indem wir es auch gemeinsam nehmen. Als Gemeinde, als Gläubige. Es ist ja auch einmal das Gedächtnis. Wir erinnern uns und wir blicken zurück auf dies, was vor 2000 Jahren geschah, damit wir heute in aller Freiheit vor Gott kommen dürfen. Wir blicken zurück, weil wir Menschen, weil wir Gläubigen auch vergesslich sind. Ja, sind wir ehrlich, wie schnell sind wir wieder im Alltag drin? Wie schnell leben wir wieder das Alte und nicht mehr dies, was erneuert wurde durch das Blut Jesu Christi? Wie schnell vergessen wir, welcher hohe Preis Gott der Vater bezahlt hat, damit wir heute in aller Freiheit vor ihm kommen dürfen. Und wenn ich Freiheit meine, frei von Sünde, frei von jeglicher Schuld. Es sollte uns ständig in Gedächtnis sein. Es sollte ein Gedächtnis sein auf dies, was geschah und diese lebendige Hoffnung, der in uns ist, weil er für mich starb. Das heilige Abendmahl ist auch ein Ruf zum Gehorsam. Jesus sagt, Paulus, solcher tut, ihr sollt verkündigen, wir verkündigen ja etwas. So spricht der Herr. Jesus will, dass seine Gemeinde zusammenkommt und seine Nähe sucht. Das Kind Gottes gehört wo? In die Gemeinde. Es darf sich nicht isolieren. Ein Kind Gottes ist nicht isoliert. Wie viel Segen versäumt machen Christ durch seine Ungehorsam gegenüber dem Befehl des Herrn? Wer aber die Gnade des Herrn erfahren und begriffen hat, dass er ohne den Herrn nicht mehr leben und ohne ihn nichts mehr tun kann, und wenn die Liebe Christi, und wenn die Liebe Christi dringt, Frucht zu wirken, die da bleibt, der sucht, so oft er kann, die Gemeinschaft des Herrn in seinem Mahle und auch die Gemeinschaft der Brüder und verkündigt somit, was der Herr seiner Gemeinde aufgetragen hat. Es ist Gottes Wille, diese wunderbare Gemeinschaft. Gemeinschaft am Sonntag, die Gemeinde, die zusammenkommt. Es ist nicht so, ich komme, wenn ich Lust habe. Ich gehöre dazu, weil ich ein Teil des Leibes Christi bin. Und das sollte uns auch da zur Erinnerung immer wieder gerufen werden. Es ist nicht einmal, wo ich da nehme, weil ich halt Sonntag im Gottesdienst bin, sondern wir feiern es ja nicht nur Sonntag, sondern auch donnerstags. Ich gehöre dazu. Ich bin ein Teil der Gemeinde. Nächster Punkt, das heilige Mahl. Heiliger Abendmahl ist ein Mahl der Anbetung. Der Mahl der Anbetung. Wenn wir uns im heiligen Abendmahl daran erinnern lassen, dass Gott bereits vor Grundlegung der Welt seinen Sohn als Lamm Gottes für uns ersah, das in die grauenhaften Tiefen des Leidens für uns gehen und das gerechte Gericht Gottes für unsere Sünde und Schuld tragen sollte, dann können wir im heiligen Abendmahl nur eins tun. Nur eines tun. Uns beugen vor dem heiligen Gott und Jesus Christus. Uns beugen vor dem heiligen Gott und Jesus Christus, der dem für uns erwürgte Gottesnamen. Und was? Anbeten. Er tat es für uns. Und dann kommen wir noch zu einem Punkt, der nicht unwichtig ist. Wir lesen aus unserem Text in 1. Korinther 11, die Verse 27 bis 29. Wer also unwürdig dieses Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Denn wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Ich habe gerade gestern mit jemandem ein Gespräch gehabt, und er erzählte mir, dass bei ihnen in der Gemeinde hat es eine Schwester, die nie das Abendmahl nimmt, weil sie sich nie als würdig fühlt. Und tatsächlich, die Schwester hatte ein falsches Verständnis. Weil würdig sind wir von uns aus sowieso nicht. Ja, um was geht es da? Paulus war ja extrem überrascht über dieses Verhalten. Oder er war entsetzt und fragte die Gemeinde in Korinth, warum sie sich ausgerechnet in der Gemeindeversammlung so verhalte, als wenn sie zu Hause keine Möglichkeit hätten, ihre Speise zu sich zu nehmen. Also dieses ganze Verhalten der Korinther war alles andere als dies, was Gott erwartete im Hause Gottes. Es war ein beschämendes Verhalten. Es war eine Verachtung der Gemeinde des Herrn und schlussendlich damit des Herrn selbst. Es sei für eine christliche Gemeinde unmöglich, dass sie dulde, dass Wohlhabende in ihren Überfluss prassen und der arme Bruder hungere. So war es dort in Korinth. Der arme Bruder hungere, der sich schämt, so arm zu sein. Und das Schlimmste, was geschah dort noch? Betrunken gingen sie zum Tisch des Herrn. Welche Missachtung hatten die Geschwister damals dort in Korinth. Und so fragt Paulus auch, was hat solch ein Verhalten noch mit Christentum zu tun? Von diesen Missständen ausgesehen, werde die Worte des Apostels begreiflich, welcher unwürdig vor diesem Brot isst oder vor dem Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig an dem Leib und Blut des Herrn. Es war ihre Einstellung. Das unwürdige Essen und Trinken dürfte in der Art liegen, die Paulus hier tadelt, vor allem aber im völligen Missverständnis des Wesens des heiligen Abendmahls. Man sieht einfach nicht mehr den Herrn im heiligen Mahle. Es war nicht mehr diese Proklamation, sondern nochmal eine Tradition mehr, die sie einfach auch noch machten. Aber Achtung, würdig sind wir von uns aus nie vor Gott. Nie. Derjenige, der unter der Deckung des Blutes des Lammes war, der ist würdig. Derjenige, der den Sauerteig ausgefegt hatte, der ist würdig. Was nicht aber heißt, dass wir nicht mit dem Sünder kämpfen. Ein Christ, der bekennt, ich kämpfe mit dem Sünder, bekennt was? Christus ist in mir, der Heilige Geist ist in mir. Und darum erkenne ich, ich muss gegen den Sauerteig gehen, ich muss gegen den Sünde kämpfen, ich will es nicht tolerieren. Und wenn wir fallen, ist er trotzdem da, um uns wieder aufzunehmen, aufzurütteln. Vergebung ist da. Die Lektion für damals war ein Israelit, nicht aber ein Fremdling. Was heißt das für uns? Einer, der wiedergeboren ist, dem gilt dieses Mal. Nicht aber einer, der eigentlich noch nie begriffen hat und in dem der Heilige Geist nicht ist. Nicht ihm gilt dieses Mal. Sondern nein, der nicht gläubig ist, soll den Kelch vorübergehen lassen. Den Brot auch. Es ist für die, die Christus angehören, nur solche, die bereit waren, das ganze Lamm zu verzehren, ganz ihm zu gehören, das Alte ablegen. Und dann, der fünfte Punkt für Israel war, diejenigen, die durch ihre Kleidung zum Ausdruck brachten, dass sie wie die Hinwegeilenden waren, die, die verstanden haben, wir sind auf die Durchreise. Wir sind nur auf der Durchreise. Und diese Mal sollte uns dies immer und immer wieder erinnern. Was Christus für mich vollbracht hat. Und so sagt der Text, der Mensch prüfe aber sich selbst. Und so soll er vor dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Denn wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Das wollen wir jetzt auch machen. Wir wollen jetzt ruhig werden, jeder für sich, ganz bewusst diese Frage stellen. Wie sieht es bei mir aus? Und wenn da etwas ist, bring es in Ordnung vor Gott, jetzt in diesem Moment. Und komme vor dem Tisch des Herrn und in Freude und Dankbarkeit, in Anbetung, dass er der Gott ist, der alle Sünde vergibt. Jeder für sich und ich werde nachher beten. Aber Vater, danke für deine Liebe. Danke für deine Liebe, der du uns offenbart hast, durch deinen Sohn Jesus Christus. Ja, wir lesen, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er sein einziger, eingeborener Sohn gab, damit jeder, der an ihm glaubt, nicht verloren geht. Danke, Jesus, für den Weg, der du gegangen bist, dass wir heute als Gemeinde eins vor dir kommen dürfen. Und gemeinsam diese Mahl einnehmen dürfen. Als Erinnerung. Als Aufrüttlung. Als eine Proklamation, wir gehören dir und dir allein. Als Erinnerung über dies, was damals am Kreuz von Golgatha geschah. Ja, Herr Jesus, dein Blut für uns vergossen. Dein Leib für uns gebrochen. Du gingst den Weg für uns verlorene Menschen, Herr. Und dort am Kreuz von Golgatha offenbart sich, aber Vater, dein gerechter Zorn, welcher wir sündige Menschen verdient haben. Und dieser Zorn, Herr Jesus, hast du auf dich genommen. Und du hast damals gerufen, Eli, Eli, Lama sabachthani. O Herr, Jesus, du bist schuldig geworden um unsere aller Wille. Und so können wir heute vor dir, aber Vater, kommen, weil du, Herr Jesus, die ganze Schuld auf dich genommen hast. Und dafür danken wir dir. Danke, Herr, dass wir deine Kinder sind. Weil du uns herausgeholt hast aus dieser Welt und uns jede Sünde, ja alles vergeben hast und wir freimütig vor dir kommen dürfen. Egal wie groß unsere Schuld damals war, egal wie groß unsere Sünde war, alles ist uns vergeben. Durch das kostbare Blut Jesu Christi, der für uns verlorene Menschen vergossen worden ist. Und Herr, solange wir diese Mahl einnehmen, proklamieren wir ja noch was. Wir proklamieren, du bist auferstanden und zu Rechte des Vaters und du wirst wiederkommen. Und danke, Herr, für diese wunderbare Hoffnung. Amen. Amen.